Genau, ja, ich habe mir überlegt, was mache ich als letzte Predigt, und die erste Predigt war Psalm 1 gewesen. Da muss die letzte natürlich mit dem Psalm 1 wieder anfangen, dass dann mein Nachfolger Psalm 2 kann weitermachen, wenn das so ist. Und vielleicht kommen wir dann irgendwann zum Psalm 150, wie eure eigene stille Zeit. Und ich habe den heutigen Psalm überschrieben mit «Das Tor zur Weisheit». Und wir werden uns also heute mit einem ganz grundlegenden Thema befassen. Und dafür habe ich euch zwei Bilder mitgebracht und einen kleinen Quiz, gerade für die Eltern unter uns, weil für die Kinder ist das zu wenig anspruchsvoll. Wo würdest du nach dir suchen? Im Botanischen Garten oder im Zoo? Weiss das jemand? Niemand, das war anscheinend noch schwer. Der Joas weiss es vielleicht. Ja, natürlich werden wir im Zoo nach Tieren Ausschau halten. Werden wir bewusst in den Zoo gehen, um Tiere anzuschauen. Und jetzt ist es aber so, dass es natürlich auch im Zoo Pflanzen gibt. Und natürlich auch exotische Pflanzen. Und wenn man in den Botanischen Garten geht, dort wird man natürlich auch irgendwelche Tiere, wenigstens einen Regenwurm irgendwo finden. Aber das Primäre, wonach man sucht, gibt eigentlich das Willkommensschild an. Ich gehe nicht in den Zoo, um exotische Pflanzen zu suchen, auch wenn ich die als Beilage mitbekomme, sondern ich gehe in den Zoo, weil ich Tiere suche. Und so ein Willkommensschild bildet eben auch der Psalm 1 zusammen mit dem Psalm 2. Und die, die sich 4 Jahre erinnern, das Doppeltor der Psalmen, nennt man das auch. Und die beiden Psalmen weisen auf das her, nach was man in den Psalmen Ausschau halten muss. Und sie weisen sogar noch weiter her, nach was man, dass man in der ganzen Weisheitsliteratur im Alten Testament Ausschau halten muss. Und so sind das wie zwei Torflügel, die zwei Schwerpunkte aufzeigen. Und durch die muss man gehen, damit man überhaupt verstehen kann, um was das geht. Und heute wollen wir also durch das erste Tor durchgehen, durch das Tor der Weisheit, durch den Psalm 1. Wir haben den Psalm 1 gerade zusammen lesen. Und die, die ihn auswendig kennen, die können gerade repetieren. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Auf den ersten Blick könnte man, wenn man den Psalm liest, meinen, da ist doch wieder mal ein wunderbares Lebensoptimierungsprogramm. Da muss ich einfach ein bisschen Gesetze einhalten, jeden Tag und Nacht schön Bibel lesen und am Abend dann noch ein bisschen Lust und Freude an dem ganzen Programm haben. Und dann kommt alles gut. Wunderbar. Aber der Psalm, in dem Psalm geht es um etwas viel Tieferes, um etwas viel Wichtigeres als so etwas Oberflächliches. Um irgendwelche oberflächlichen Übungen. Er steht nämlich nicht aus Zufall ganz am Anfang vom Psalmbuch. Und er steht auch nicht aus reinem Zufall ganz am Anfang von der Weisheitsliteratur im Alten Testament. Und das ist jetzt vielleicht etwas Verwirrendes, wenn man unsere deutsche Bibel vor sich hat und die Auflistung da, warum geht das denn nicht? Die Auflistung da sieht, dann sehen wir auf einmal, bei uns ist doch der Hiob vor den Psalmen. Was machst du da für komische Sachen? Aber das ist die offizielle talmudische Anordnung von den biblischen Büchern. Und das hat einen sehr grossen Grund, da ist nämlich eine Struktur dahinter. Das ist nicht einfach etwas chaotisch zusammengewürfelt, sondern es ist eine Abhängigkeit voneinander. Wir haben darunter das Gesetz ist verbunden mit der Schrift oben, der Psalm 1 weist auf das Gesetz, aber und so sind eigentlich die ganzen Unterkategorien verbunden miteinander und es ist eine sehr bewusste Struktur. Und so steht da eigentlich Psalmen ganz am Anfang als Einleitung zur sogenannten Weisheitsliteratur. Hiob, Sprüch, Prediger, Hohes Lied. Also das ist eigentlich das Tor, nicht nur zu den Psalmen selber, sondern zu der ganzen Weisheit, die uns das Alte Testament geben wird. Und das ist etwas Hochinteressantes, was wir in unserer Ordnung der Bücher leider ein bisschen verloren haben. Und der Psalm bietet also das Tor zur Weisheit. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns, bevor wir uns eigentlich mit dem Psalm selber befassen, uns damit befassen, ja, was ist Weisheit denn überhaupt? Und ich habe da eine kurze Definition gemacht, was Weisheit ist. Ihr dürft die dann gerne selber prüfen, ob die stimmt. Weisheit ist nicht Wissen oder Intelligenz, sondern das richtige Anwenden vom Wort Gottes in jeder Situation aus Gottes Furcht. Also Weisheit ist nicht Wissen oder Intelligenz. Der dümmste Mensch auf dieser Welt kann Weisheit haben. Ein geistig Behinderter kann Weisheit haben. Jemand, der in den Kindergarten geht und noch nicht drei Sätze rechnen kann, kann Weisheit haben und in Weisheit handeln. Es geht nicht um Wissen oder Intelligenz, sondern um das richtige Anwenden vom Wort Gottes in jeder Situation aus Gottes Furcht. Wahre Weisheit ist also etwas, was aus dem Kennen und aus dem Erkennen von Gott folgt. Aus der Gottesfurcht entspringt, wie das aus der Sprüche 1,7 nachlesbar ist. Und so ist wahre Weisheit auch weit, weit weg von Gesetzlichkeit. Weil wahre Weisheit zum Leben führt. Prediger 7,12, für die, die da noch ein bisschen weiter graben wollen. Und da kommt eben das raus, was der Psalm 1 als Torflügel zur Weisheitsliteratur uns mitgeben will. Weil der Psalm uns eben den Zugang zu dem Leben ermöglichen will. Der Psalm wird uns nicht in eine Gesetzlichkeit führen, sondern ins Leben, in der Weisheit. Vers 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Ich habe das da schön aufgezeigt, wie das so aussieht da. Und es ist spannend, dass der Psalm eigentlich mit dem Wort wohl dem anfängt. Und das ist eigentlich nicht so eine gute Übersetzung. Rein ganz wörtlich übersetzt könnte man sagen, glückselig ist der Mann. Oder im Englischen wird es oft happy is the man übersetzt. Also da ist eine Freude dahinter, da ist etwas Lebendiges dahinter. Und spannend ist, dass Jesus Christus seine Bergpredigt auch mit dieser Aussage anfängt. Oder in dieser Aussage einspringt. Mit dem glückselig ist. Und wie wir wissen, ist eine Bergpredigt voll von Weisheit, von Leben in Gottesfurcht. Von Lebensanweisung. Aber wenn wir jetzt anschauen, ja, was dann Glückseligkeit in der Bibel so verbunden wird, dann entspricht das nicht unbedingt unserer Vorstellung von Glück. Wo glückselig ist der Trauernde, glückselig ist der Arme, glückselig sind, weiß nicht wahr, alles. Das sind meistens nicht so Sachen, die wir jetzt gerade automatisch mit Glückseligkeit verbinden würden. Und noch klarer kommt das im Jakobus 1,12 raus. Dort spielt nämlich der Jakobus direkt auf den Psalm an, ganz wörtlich sogar die Einleitung. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Wahres Glück, wahre Glückseligkeit liegt also nicht in Sachen dieser Welt. Nicht in Erfolg, nicht in Geld, nicht in möglichst viele Frauen oder Männer für die Frauen. Nicht in guten Noten in der Schule. Nicht in einer Weltreise, wo ich jeden Tag 15 Instagram-Bilder posten kann und 200 Likes bekomme. Oh, das ist, glaube ich, ein bisschen wenig. 2000. Nein, wahre Glückseligkeit entspringt, wie die Bergpredigt uns auch immer wieder aufzeigt, in einem Leben, das in Gottesfurcht und Weisheit geführt wird. Und dabei ist es ganz spannend, dass da die wörtliche Übersetzung von einem ganz bestimmten Mann redet. Es steht nicht, glückselig sind all die, sondern es steht, glückselig ist der eine Mann. Singular. Und damit weist der Psalm bereits auf den einen Mann her, der als einziger vollkommen in Weisheit gelebt hat. Auf Jesus Christus, die Quelle und das Ziel der Weisheit. Ja, Jesus Christus ist das grosse Vorbild, wenn es um Weisheit geht, wenn es ums Leben als weiser Mensch geht. An ihm können wir sehen, was wahre Glückseligkeit wirklich bedeutet, weil nur er vollkommen Mensch war. Und das ist das grosse Willkommensschild, das wir über den ganzen Psalmen und Weisheitsliteratur haben. Der Hinweis, wo wir Ausschau halten müssen danach. Dass wir Ausschau halten nach dem wahren Mensch, nach Jesus Christus, nach dem wahren Weisen. Und darum lohnt es sich nur schon aus dem Aspekt aus, die Psalmen zu studieren, wenn wir ihnen Jesus Christus findet. Wenn wir ihnen den roten Faden von Jesus im Leben auch findet. Und wenn wir die Weisheit findet, wo Jesus danach gelebt hat. Aber jetzt lehrt uns die Psalmen nicht nur etwas über Jesus, sondern sie lehren uns selber auch über Weisheit. Und sie eröffnet uns einen Kontrast zwischen dem weisen Mann und dem Mann von Gottlosigkeit. Dem Mann vom Verderben, einem törichten, einem dummen Mensch, könnte man auch sagen. Und wir finden da dreistufige Stege ins Verderben, wo uns praktisch vor Augen hält, wie man es eben nicht machen sollte. Und die Stufen sind eigentlich ganz einfach und sie sind doch sehr praktisch. Und ich werde die kurz durchgehen, wir haben sie da aufgezeichnet. Wandeln, weilen und wohnen. Und das Erste ist, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Das bedeutet, die Welt als Maßstab zu nehmen und nicht Gottes Wort. Und das können ethische Fragen sein, zum Beispiel Sexualität, Gender, Umgang mit Geld, Macht, Stellung von Mann und Frau und so weiter. Aber es können auch viel tiefer liegende Fragen sein, die als Lebendige gehen. Zum Beispiel Abtreibung oder der Wert vom Leben. Wo holen wir in uns in solchen Fragen Rat? Ja, die Folge vom Rat holen in der Welt, den sehen wir täglich. Täglich wird uns von so vielen Experten irgendwo Rat angeboten. Rat ermöglicht. Es gibt überall Versicherungsberater, es gibt Finanzberater, es gibt irgendwie die spirituellen Berater und alles Mögliche von Beratern und Experten gibt es. Und ich muss sagen, Martin ist nicht immer nur schlecht. Ich habe auch profitiert von deinen Expertenrat. Aber wir sind so oft versucht, dass wir unseren Rat in der Welt holen. Dass wir nach dem Rat der Gottlosen leben wollen und die Bibel gar nicht erst zur Hand nehmen. Und das sind oft die Fragen im Alltag, wo man meint, ja, der Experte weiss das schon. Aber die Bibel würde uns eigentlich etwas anderes sagen. Und so ist es eigentlich erschreckend, wie viel lieber wir den Rat der Gottlosen hören wollen, als den guten und weisen Rat Gottes. Und oft ist es so, weil wir auch erkennen, dass das Leben in Weisheit meistens eben nicht ganz so einfach ist, wie das Leben nach dem Rat der Gottlosen. Und das führt uns zur nächsten Stufe, nämlich das Treten oder Verweilen auf dem Weg der Sünder. Es ist nicht nur auf den Rat hören und irgendwo in seine Lebensentscheidungen einfließen zu lassen, sondern es bedeutet jetzt aktiv in diesen Sachen zu leben. Es bedeutet, Kompromisse einzugehen. Wir gehören zwar nicht ganz dazu, aber da und dort machen wir doch mit. Da und dort gehen wir Kompromisse. Bis wir dann zur letzten Stufe abdriften, nämlich das Wohnen oder das Sitzen bei den Spöttern. Jetzt machen wir nicht nur einfach mit, lassen uns nicht einfach nur beraten davon, sondern wir sind aktiver Teil davon geworden. Wir sind identifiziert damit. Wir sind eins geworden mit den Spöttern. Wir fördern ihr Handeln noch. Es ist aktive Opposition und Verspottung von Gottes gutem Willen. Und das zeigt sich in ganz vielen Sachen, zum Beispiel auch in der Bibelkritik, dass man das Wort Gottes kritisiert und sagt, nein, das können wir nicht mehr so ernst nehmen, das macht nicht mehr so viel Sinn, das müssen wir eigentlich auf die Seite stellen. Wo man vielleicht sogar Gottes Wort als bös bezeichnet. Und das Traurige ist, dass das nicht nur Personen gehen können, die steigen vom Verderben, sondern dass es ganze Gesellschaften und ganze Kirchen und Gemeinden gehen können. Und es fängt oft an mit harmlosen, faulen Kompromissen. Und dann trifft man ab in eine völlige Identifikation mit der Welt. Und in dem verliert Gemeinde und Kirche jegliche Substanz. Jeglichen Wert. Weil eigentlich sind wir genauso Welt geworden wie der Rest. Und so spricht der Psalm ganz am Anfang eine ganz deutliche Warnung aus. Wie schnell kommen wir vom Wandeln und faulen Kompromiss zum Wohnen und zur Identifikation? Und doch hört der Psalm ja nicht auf da, sondern der Psalm fängt ja erst an. Und es gibt auch eine Hoffnung in dem Psalm. Es gibt nämlich einen besseren Weg. Und der Psalm führt uns jetzt weiter, nämlich auf den Weg von der Weisheit. Auf den Weg vom wahren Wohlstandsevangelium, könnte man auch sagen. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Beim Lesen vom ersten Vers könnte man schon ein bisschen ein schlechtes Gefühl bekommen. Vielleicht sogar in Panik verraten. Ja, was ist denn, wenn ich mich auf einer von diesen Stufen vom Verderben wiederfinde? Was ist, wenn dir jetzt gerade aufgefallen ist, oh, ich bin irgendwo auf dem Weg vom Spötter gelandet. Und umso herrlicher ist das Sondern, wo wir da am Anfang vom Vers 2 sehen. Ja, es gibt eine Alternative, ein einziger, ein besserer Weg. Und der Weg muss an Gott und seinem Wort, seiner Tora, seinen Weisungen vorbei. Und darum ist das Verkündigen vom Wort so etwas Wichtiges. Darum dürfen wir das nicht abwerten. Darum treffen wir uns zum Gottesdienst, zur Predigt, weil es so wichtig ist, dass wir das Wort Gottes aufnehmen und hören und dann auch anwenden. Und Gottes Wort besteht nicht einfach nur aus Regeln und Bestimmungen, aus irgendwelchen Gesetzeskatalogen, die wir abhäkeln können, sondern seine Weisungen sind gut und führen zum Leben. Aber sie brauchen auch Studium und Verinnerlichung. Ja, drei Stufen führen ins Verderben runter. Aber das Wunderbare ist, dass nur eine einzige Stufe zurückbraucht. Dass nur ein einziger Schritt zurückbraucht, wieder ins gelingende Leben. Ins Leben von der Weisheit. Egal, ob du dich heute auf der Stufe vom Spötter erkannt hast, egal, ob du dich heute vielleicht mehr mit billigen Kompromissen identifiziert hast, indem du dich vielleicht als Namenschrist siehst, der Weg raus ist für beide gleich lang. Und er besteht aus Umkehr zu Gott. Sie besteht aus Bekennen, dass wir versagt haben, dass wir in Auflehnung gegen Gott leben und dann, dass wir seine Gnade in Jesus Christus annehmen und uns nach seinem wunderbaren Weg ausrichten, in seiner Weisheit leben wollen. Ja, die Stufen und Aufforderungen von dem Psalm führen zurück zu Gott. Und das dürfen wir jetzt nicht einfach so plump als, ja, du musst einfach ein bisschen die Bibel lesen und dann kommt es schon gut. Oder vielleicht wird man als Spötter sagen, ein bisschen Bibelverehrer werden, gleichsetzen. Nein, der Psalm, der ist eben viel tiefer. Und es ist schön, dass der Jeremia den Psalm aufnimmt und uns da eine schöne Verbindung macht. Im Jeremia 17, 7 bis 8 lesen wir nämlich: Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herrn geworden ist, denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt. Was sehen wir da? Da finden wir eigentlich die Aussage vom Psalm 1 wieder, aber im Psalm 1 sehen wir: Wohl dem, der nicht wandelt und seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Und jetzt kommt der Jeremia und sagt: Nein, der, das stimmt doch alles nicht. Der ist wie ein Baum, der vertraut und seine Zuversicht auf den Herrn hat. Was stimmt jetzt? Wer hat jetzt recht? Beide natürlich. Der Jeremia leitet nämlich da den Psalm 1 aus. Und er bietet uns einen tieferen Blick in die Aussage von dem Psalm. Er verweist nämlich auf das, was das Wort Gottes selber herweist, nämlich auf Gott selber, auf die Beziehung mit ihm. Der Jeremia zeigt uns, dass die Voraussetzung nicht einfach nur die Lust an einem Gesetz, an irgendwelchen Buchstaben ist, sondern die Lust an Gott selber. Und so leitet uns die Jeremia den Vers aus, indem er direkt auf das Ziel vom Gesetz herweist. Ja, sich mit Gottes Wort zu befassen, es zu lieben, Lust zu haben, führt uns nicht in ein monotones Bibellesen, sondern in ein tägliches Leben in seinem Wort. Und das ist damit Nachsinnen Tag und Nacht gemeint. Nicht nur einfach kognitiv zu lesen, sondern anzuwenden im Alltag. Es in unser Denken und Handeln einflüssen zu lassen. Es geht nicht um Theorie, sondern um Leben aus einer Beziehung raus. Und das Leben, verwurzelt in Gott und seinen Weisungen, hat eine gewaltige Auswirkung. Und ich will da ganz speziell auf die letzte Aussage von dem Vers eingehen. Dort steht nämlich: Und alles, was er tut, gerät wohl. Wunderbar. Und die Aussage wird oft missbraucht, gerade weil im Englisch übersetzt wird: He will prosper. Und da kommt so ein schönes Wort raus, das man auch vom Prosperity Gospel kennt. Und es geht dann schnell mal um Anspruch. Ich habe Anspruch auf Erfolg, ich habe Anspruch auf Reichtum, ich habe Anspruch auf ein gelingendes Leben. Aber wir dürfen die Aussage nicht aus dem Kontext und aus der Metapher vom Baum herausnehmen. Es geht da immer noch um, was der Baum macht. Es ist da nicht ein neuer Gedanke, eine neue Idee drin. Sondern der Baum, der im Wort, an der Quelle vom Wort verwurzelt ist und genährt wird, wird starke Wurzeln haben. Und er wird Blätter haben. Er wird zu einer Zeit, zu der richtigen Zeit, Früchte bringen. Und das ist schon mal etwas sehr Ermutigendes, weil zur richtigen Zeit wird Frucht kommen. Also wir müssen nicht immer unsere Erfolge an Ergebnis messen, wir müssen nicht jeden Tag Statistiken führen, wie viel Erfolg, wie viel Frucht hat es wieder gebracht. Nein, zur richtigen Zeit, wenn wir genährt vom Wort Gottes leben, in dieser Weisheit Gottes leben, werden Frucht kommen. Und Gott wird zur richtigen Zeit Frucht bringen. Und alles, was der Baum also jetzt tut, wird gelingen, wird wohl sein. Es wird nicht verdorben oder verfault sein. Und wir können uns ganz einfach fragen: Ja, was macht denn ein Baum den ganzen Tag? Ja, der steht an dem Bach. Der tut seine Wurzeln aussprechen als Wort Gottes. Und er bringt Frucht. Oder versucht es zumindest. Und das ist das, was wohl wird sein. Wenn wir die Aussage aus dem Kontext rausnehmen, ja, dann müssen wir sagen, darf ein Christ nie ein Ungeschick passieren. Darf nie eine christliche Suppe versalzen sein, nie ein christliches Steak verbrennt. Und doch, auch die Erfolgreichsten unter uns werden sagen, ja, auch mir klingt nicht alles. Und darum müssen wir das Bild vom Baum da beachten, wo nun verwurzelt aus dem Wort Gottes Früchte herausbringt. Und das ist auch das, was wir im Lukas 6, 43 bis 44 lesen. Denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht bringt, noch ein schlechter Baum, der gute Frucht bringt. Das Leben in Weisheit hat also einen sichtbaren Unterschied. Wir werden nicht so klar, wie wir sind, sondern wir bringen unverdorbene Früchte raus. Wir bringen nicht Äpfel raus mit irgendwie Wurmstich drin. Und was für Früchte sind das? Ja, das sind die geistlichen Früchte, Früchte vom Geist, Galater 5, 22 und folgende. Die sind eben gut und wohl, immer. Die können gar nicht verfault sein. Und ganz praktisch bedeutet das, wenn wir im Wort Gottes nach der Weisheit von Gottes Wort leben, dann wird die Welt uns vielleicht hassen. Aber unsere Früchte werden gut sein. Wir werden den Unterschied machen, schon in dieser Welt. Und jetzt können wir uns fragen, ja, was für einen Sinn hat das denn überhaupt? Wir gehen ja eh in die Ewigkeit, wir warten ja eigentlich nur, bis Jesus endlich wieder kommt. Was soll ich da jetzt in Weisheit leben? Das macht doch gar keinen Sinn. Aber das Christsein ist nicht nur einfach auf die Ewigkeit bezogen, sondern das Christsein ist von der Ewigkeit genährt und durchdrungen. Leben in Weisheit bedeutet also, dass wir in den guten Früchten vom Geist jetzt schon leben. Wenn wir verwurzelt sind in dem Bach vom Wort Gottes. Dass wir nicht einfach in dieser Welt irgendwo warten, bis die Ewigkeit kommt. Sondern dass wir uns von der Ewigkeit schon jetzt in dieser Welt verändern lassen. Vom Ewigen. Und das bedeutet nicht, dass wir alles sofort perfekt machen, aber dass wir stetig reifen in dieser Weisheit und immer mehr in dem weisen Handeln können wachsen. Es lohnt sich also, Gott und sein Wort an ihm dran zu bleiben. Nach ihm zu forschen, immer mehr von ihm zu erkennen. Denn das bringt nicht nur Glück in diesem Leben, sondern eine glückliche Ewigkeit. Ja, wenn wir die Liebe zu Gott und seinem Wort leben, dann werden wir Weisheit finden. Weisheit, die uns zu mündigen, zu erwachsenen Christen macht. Wenn wir Jesus immer mehr erkennen in dem, dann werden auch die Stufen vom Verderben für uns immer weniger zur Option werden. Aber wir wissen auch, was der Weg zurück ist. Die Umkehr wieder zurück zur Quelle. Weil Gott und sein Wort viel besser ist als das, was uns die Welt bieten kann. Es führt uns zu den letzten Versen. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Wir sehen da nochmal den Kontrast. Nicht so die Gottlosen. Die Gottlosen leben eben nicht in dieser Weisheit. Wer ein gottloses Leben führt, der ist wie Spreu, haltlos, orientierungslos, der hat keine Wurzeln. Man muss dann versuchen, irgendwo in der Welt Halt und Sicherheit zu finden, sein eigenes Glückes Schmied zu sein. Aber wie Spreu wird man hin und her blasen. Und der Prediger umschreibt das so schön mit dem Haschen nach Wind in den Sprüchen. Es ist so ein Versuch, irgendwo festzuheben, aber es haltet doch nicht. Und das ist ja das, was wir in der Einleitung gesehen haben, mit dieser Ruhe, mit dem Frieden, wo wir eben nicht haben können, als Gottlose. Ja, vielleicht erreichen wir kurzzeitig scheinbare Sicherheit, aber dann kommt schon der nächste Trend, der nächste Windstoß und wir werden wieder davorblasen. Und das führt uns in einen unendlichen Stress hinein. Ich muss immer dabei sein, ich muss immer am Ball sein, ich muss immer dort dran sein und dort mit dem Trend mitgehen. Aber das ist der Weg vom Gottlosen. Das ist der Weg, der ins Verderben führt. Aber der Weg vom Weisen muss sich mit dem gar nicht auseinandersetzen. Ja, das Leben vom Gottlosen wird da als bedeutungslos, als bedauernswert beschrieben. Es hat keine Wurzeln und es wird verdorren. Es ist am Ende, als hätte der Gottlose nicht mal gelebt. Alles, was er tut, ist nichtig. Aber es ist auch eine grosse Warnung für uns als ganze Gemeinde, die Aussage da. Wir können uns nicht auf unsere Geschichte ausruhen. Wir können nicht sagen, hey, wir sind Aktion Biblik, seit so und so vielen Jahren haben wir Aktion Biblik in unserem Namen. Unsere Vorväter haben das so gut gemacht. Darum muss ich jetzt nicht mehr so. Nein. Wenn wir das Wort Gottes verlernt, nicht stetig in dieser Weisheit leben, dann wird auch unser Weg in die Bedeutungslosigkeit führen, früher oder später. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder zurück zum Wort besinnen. dass wir immer wieder zurückgehen und schauen, was sagt das Wort wirklich. Nicht, was sagt unsere Tradition. Nicht, was sagen unsere Vorväter. Nein, was sagt das Wort Gottes. Sola Scriptura, hat der Luther gesagt. Und dass wir immer wieder die Stufe vom Glauben gehen, aktiv. Ja, als Christen sind wir nicht orientierungslos in dieser Welt, sondern wir haben einen festen Halt, einen Halt, der in die Ewigkeit dauert. Und darum kann uns nichts in dieser Welt entwurzeln. Und erneut kommt aber wieder der Kontrast raus. Und der kommt im Vers 5 nochmal raus. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Der Gottlos kann nicht in der Gemeinde Gottes kommen. Er gehört nicht dazu, er ist draussen dran. Niemand, der nicht Jesus Christus als den Herr und Retter angenommen hat, gehört zur Gemeinde. Die Stufe vom Glauben muss jeder durchgehen. Ob du alt bist, ob du jung bist, ob du Kind bist, ob du christlich aufgewachsen bist oder nicht. Niemand kann Kind Gottes sein, ohne dass er Jesus als seinen Herr und Retter angenommen hat. Niemand kann im Gericht bestehen, wenn nicht Jesus Christus für ihn das Gericht getragen hat. Und er das Tat am Kreuz für uns erwirkt hat. Ja, als Kinder Gottes gehören wir zu einer grossen Familie. Wir sind Brüder und Schwestern im Herrn, nicht nur da in Bern, sondern weltweit. Und wir sind gemeinsam auf dem Weg von der Weisheit. Gott hat uns nicht als Einzelkinder in die Welt gestellt. Und da wird der Psalm in Bildern oft ein bisschen falsch dargestellt. Wir sehen dann einen Fluss, eine riesige Wüste, und da ist ein einsamer Baum an dem Fluss. Und der ist so richtig stark. Aber das ist ein falsches Bild. Es geht nicht um uns allein, sondern Gott hat uns als Wald an den Fluss vom Wort Gottes gestellt, als ganze Gemeinde. Und durch sein Wort sind wir miteinander verbunden, durch sein Geist sind wir miteinander verbunden. Und Gottes Wort weist uns den Weg, wie wir leben und handeln sollen. Nicht als unterdrückendes Gesetz, sondern als freimachendes, lebensspendendes Wort. Und in dem dürfen wir immer mehr an die Quelle selber finden. An Gott. Ihn entdecken. Ja, Gott kennt den Weg vom Gerechten. Er weiß, was wir ja benötigt. Und er will uns eben nicht allein lassen. Und wir sind nicht allein, sondern wir sind ein Baum, ein Wald, am Wasser gepflanzt. Wenn wir sein Wort als Fundament von unserer Weisheit haben. Und das Leben in dieser Weisheit, zum letzten Punkt, ändert ganz viel, auch in unserem Handeln. Ich habe oft gehört, die letzten 4 Jahre immer wieder gefragt, in der Jugend, ist das erlaubt? Darf ich das als Christ? Lässt die Bibel das zu? Die klassischen Fragen. Aber in diesen Fragen kommt schon oft eine ganz falsche Herzenshaltung von uns raus. Fragen wir uns selber, warum fragen wir dann danach, darf ich das oder darf ich das nicht? Ich glaube, die Eltern unter uns könnte das vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen als ich. Aber oft fragen wir ja etwas, wie wir sie eigentlich tun wollen. Wie wir eigentlich das Verlangen danach haben. Und dann fragen wir noch, darf ich es nicht? Aber können wir vielleicht noch einen Weg rundherum finden? Und das ist nicht Leben in der Weisheit, sondern das ist Leben in der Gesetzlichkeit. Das ist das, was die Pharisäer gemacht haben. Wir suchen drin dann gleich nur die Möglichkeit, das zu tun, was wir machen wollen. Und wir nehmen das Wort Gottes und verbeugen es dann irgendwie, dass es dann uns doch sagt, wir können es irgendwo durch. Oder wir landen in einer ganz schlimmen Gesetzlichkeit drin. Aber in Weisheit und Freiheitsleben bedeutet die Frage, ganz anders zu stellen. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, den ich euch mitgeben möchte. Stellt die Frage ganz anders. Fragt, ist es weise, so zu handeln? Ist es weise, das zu machen? Nicht, ist es verboten, ist es erlaubt, sondern ist es weise, das ist die richtige Frage, die wir in Weisheit stellen können. Ist es weise, dass ich als Single mit meiner Freundin zusammenziehe? Ist es weise, dass ich meinen Geschäftspartner betrüge? Ist es weise, dass ich den Gottesdienst seit 3 Monaten nicht mehr besuche? Ist es weise, dass ich meine, ich und mein Jesus längen? Ist es weise, dass ich das Wort Gottes mehr als Last als als Lust sehen? Das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen, wenn wir ein weises Leben führen wollen. Und auf die Frage weist uns der Psalm 1 her. Nach dieser Frage müssen wir immer wieder Ausschau halten. Weil in dem Fragen nach Weisheit verweilen und sinnen wir auch automatisch über Jesus Christus und sein Leben an. Er ist ja der wahre, weise Mann. Er ist unser Vorbild. Und in dem erkennen wir auch immer wieder den Weg von der Weisheit. Ja, der Weg von der Weg vom Weisen folgt nicht einfach nach Gebot oder Verbot, sondern nach Weisheit und lebt danach aus ganzem Herzen. Der Weg vom Weisen folgt nicht einfach nach Gebot und Verbot, sondern nach Weisheit. Und er lebt danach aus ganzem Herzen. Und darauf zeigt das ganze Tor der Psalmen, das Tor der Weisheit, dass wir in diesen Psalmen den einen weisen Mann erkennen können, Jesus Christus, ihn suchen können und dabei selber weise werden. Er ist der rote Faden, der sich durch die ganze Bibel zieht. Und das verändert unsere ganze Sicht auf die ganze Weisheitsliteratur und die ganzen Gesetze in der Bibel. Nicht das Gesetz ist es, das uns am Schluss endgültig das Glück bringt, sondern die Person Jesus Christus, die uns das Gesetz darauf herweist. Und damit Gott selber. Er ist für uns keine Last und kein Zwang mehr, sondern es ist Lebensquelle und Lust, wo wir immer weiter wachsen dürfen in dem weisen Handeln. Und darum lass uns mit dem neuen Blick auf die Psalmen und auf die Sprüche und auf die andere Weisheitsliteratur herzugehen. Auf den Blick zum wahren Mensch und Gott, Jesus Christus. Amen. Ich will noch beten. Ja, Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für den Psalm 1, für das Tor zur Weisheit, und uns leitet und führt, wie wir zur wahren Weisheit kommen können. Herr, und wie oft ist unser Herz auf diesen Stufen vom Verderben anzutreffen? Wie oft gehen wir die Stufe runter? Und wie dankbar dürfen wir sein, dass das Sondern das dort trifft. Dass wir umkehren können, dass wir in Weisheit wachsen können und dass wir dich immer mehr kennenlernen dürfen. Herr, und so bitte ich dich für die ganze Gemeinde, dass wir die Frage nach Weisheit dürfen stellen. Dass wir nicht in eine Gesetzlichkeit verfallen oder in eine Gleichgültigkeit, sondern in ein Leben in wahrer Weisheit. Amen.